Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Und damit herzlich willkommen zum ersten Podcast nach unserer Winterpause. Mein Name ist immer noch Rebecca Hofmann und heute geht es um etwas, was wir alle regelmäßig tun müssen, um fit und gesund und leistungsfähig zu bleiben. Die Rede ist vom Schlafen. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Ricardo Stoß, Schlafmediziner und einer der leitenden Ärzte der privaten Schlafklinik Somnolab in Dortmund. Herr Stoß, ich grüße Sie. Wie haben Sie denn heute geschlafen?
Ich grüße Sie auch ganz herzlich. Also ich habe heute ziemlich gut geschlafen und gut geschlafen für mich bedeutet, dass ich relativ schnell einschlafen kann, dass ich nicht nachts wach werde und länger wach liege und dann am nächsten Morgen, wenn ich dann aufstehe und wach werde, mich erfrischt fühle. Und das war alles heute gegeben. Das ist aber nicht jede Nacht so.
Sehr schön. Bei mir war das nicht so toll heute Nacht und deswegen freue ich mich noch mehr auf unser Gespräch, das wir jetzt führen werden. Vielleicht zu Beginn erstmal etwas über Sie. Wie sind Sie denn zur Schlafmedizin gekommen? Was ist Ihr Werdegang und was hat Sie am Schlafen fasziniert?
Na, eigentlich war es bei mir relativ trivial. Ich habe in Marburg Medizin studiert und dann zum Ende meines Studiums hatte ich überhaupt noch nicht angefangen, darüber über eine Doktorarbeit nachzudenken. Und da das dann alles relativ schnell gehen musste, hatte ich gehört, dass im Schlaflabor in Marburg, eines der ersten Schlaflabore in Deutschland, damals geführt von Hermann Peter, der ein großer Schlafenthusiast war, angeboten wurde, im Schlaflabor nachts die Patienten zu betreuen, sie zu verkabeln, dabei zu sein, dass die ganze Aufzeichnung läuft, am nächsten Morgen dann die Aufzeichnung auszuwerten und so weiter und so weiter. Das heißt, man musste sich die Nächte um die Ohren schlagen. Und als Bonus dafür sozusagen gab es dann die Möglichkeit, eine Doktorarbeit über ein gewisses Thema relativ schnell verfassen zu können. Und so war das dann auch. Deswegen hatte ich angefangen. Und obgleich das einfach nur so praktische Erwägungen waren, ist dann das Interesse bei mir für die Schlafmedizin und für die Schlafwissenschaft geweckt worden, das bis heute angehalten hat. Wir hatten dann in der Mitte der 80er Jahre einen Gastprofessor zu Besuch aus der Stanford Universität, nämlich Christian Gimino, der ein zu der Zeit führender wissenschaftlicher Schlafforscher im Bereich der Schlafapnoe gewesen ist. Der war bei uns in Marburg für ein Jahr zu Besuch und mir und auch einem anderen Kollegen wurde angetragen, sich um ihn zu kümmern, ihn überall hinzubringen und dann aber auch von seinen Kenntnissen zu profitieren. Als dann sein Gastprofessur nach einem Jahr beendet war, fragte er mich, ob ich nicht als ein wissenschaftlicher Angestellter nach Stanford gehen wollte, was ich dann gemacht habe. Und aus einem Jahr sind dann Jahrzehnte geworden. Ich bin dann an der Stanford-Universität bis 1996 gewesen, hatte da das Glück, mit ihm und auch anderen führenden Schlafforschern zusammenzuarbeiten, da ganz besonders zu erwähnen den William Dement, der einer der Mitentdecker des Traumschlafes in den 50er Jahren in Chicago gewesen ist. Und so hat sich das Interesse für die Schlafmedizin bei mir bis heute erhalten. In den späten 90er Jahren bin ich dann durch meinen jetzigen Kollegen, den Dr. Hans-Christian Blum, gefragt worden, ob ich nicht zusammen mit ihm ein Schlaflabor in Deutschland gründen wollte. Und das haben wir dann gemacht. Und das läuft bis heute.
Sehr gut. Jetzt gehen wir mal ins Thema rein. Fangen wir bei den Grundlagen an. Was ist Schlaf? Warum brauchen wir den als Mensch? Oder auch als Tier? Tiere schlafen ja auch. Warum ist Schlaf so wichtig? Warum gibt's den überhaupt?
Naja, die Antwort auf diese Frage bleibt immer eine hypothetische. Und zwar eine hypothetische, die einfach aus Überlegungen abgeleitet werden muss. Ich meine, warum funktioniert unser Smartphone nicht über die gesamte Zeit? Es muss nachgeladen werden. Und genauso ist es beim Menschen und allen anderen tierischen Organismen und auch bei den Pflanzen beispielsweise, wissen wir das, dass irgendwelche Prozesse stattfinden müssen, damit wir wieder die nötige Energie haben, um den Tag hinter uns zu bringen. Und beim Menschen ist es so, wie bei vielen anderen Säugetieren auch, dass der Hell-Dunkel-Zyklus dabei eine ganz bedeutende Rolle spielt. Es ist ja auch bekannt, dass wir im Gehirn eine eingebaute biologische Uhr haben, nämlich der suprachiasmatische Kern, wo sich um die 12.000 Zellen befinden, die uns im Grunde sagen, wann wir aktiv sein sollen und wann wir nicht aktiv sein sollen. Und diese Zellen werden ganz besonders über den Lichtdunkelzyklus gespeist. Und es wird ein Hormon ausgeschüttet, nämlich das Melatonin im Gehirn, das uns signalisiert, jetzt ist es Zeit, schlafen zu gehen. Und um Ihre Frage zu beantworten, warum müssen wir schlafen? Wir müssen schlafen einfach, um zu überleben. Wenn wir nicht schlafen würden, dann würden wir sterben. Und es ist auch nicht von ungefähr, dass eins der schlimmsten Foltermethoden, die in fürchterlichen Regimen auch heute noch angewendet werden, der Schlafentzug ist. Wir brauchen den Schlaf, um zu überleben. Wir brauchen den Schlaf, um uns wohlfühlen zu können. Wir brauchen den Schlaf, um zu funktionieren. Nimmt man ihn uns, dann foltert man uns.
Mhm. Gibt es so eine bestimmte Zeit, die man überleben könnte ohne Schlaf? Also gibt es da eine Begrenzung?
Die Frage kann ich nur teilweise beantworten. Das ist natürlich eine ganz interessante Frage. Und ich weiß nicht, ob es Regime gegeben hat, die das wirklich bis zum Ende ausprobiert haben, um die Zeit herauszufinden, die es braucht, bis ein Mensch stirbt ohne Schlaf. Es sind keine derartigen Experimente bekannt. An Tieren hat man sie teilweise durchgeführt. Und zwar hat man den Schlaf komplett entzogen, dann hat man selektiv einen Teil des Schlafes entzogen, nämlich den Traumschlaf oder REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Sleep, und dann auch selektiv den Nicht-REM-Schlaf, den Non-REM-Schlaf entzogen. Und die Säugetiere, die man dieser Prozedur unterzogen hat, sind nach ca. 28 Tagen verstorben. Das längste Experiment, das ein Mensch freiwillig durchgeführt hat ohne Schlaf, ist in den 60er Jahren gewesen. Das war ein Student, der hieß Randy Gardner. Und dieser Randy Gardner, der hat dann 11 Tage ohne Schlaf zugebracht. Und nach wenigen Tagen war es erforderlich, dass eine ganze Truppe von anderen Studenten dabei war, um ihn wachzuhalten. Weil zu einem bestimmten Zeitpunkt dann, wenn man keinen Input mehr von außen hat, man unwillkürlich in den Schlaf fällt. Und es mussten ziemlich viele Dinge unternommen werden, damit er auch weiter wach bleiben kann. Und sicherlich ist es auch so gewesen, dass während dieser 11 Tage, wo er nicht geschlafen hat, es dazu gekommen ist, dass er ab und zu abgetaucht ist und 1-2 Minuten Schlaf gehabt hat, sodass man nicht sagen kann, dass er wirklich komplett ohne Schlaf gewesen ist. Aber das Interessante daran ist, dass nach diesen 11 Tagen, der sich hingelegt hat, dann über, ich weiß jetzt nicht die genaue Stundenzahl, aber sagen wir mal über 20 Stunden geschlafen hat, aufgewacht ist und erfrischt war.
Okay, das würde ja heißen, dass selbst wenn man viel Schlafentzug hat, man gar nicht so viel Zeit braucht, um sich dann wieder zu normalisieren körperlich. Kann man Schlaf nachholen, den man versäumt hat?
Diese Frage wird immer wieder gestellt. Meine persönliche Meinung ist, dass man Schlaf nachholen kann, ja. Da gibt es auch gewisse Experimente, die gemacht wurden an Soldaten in den USA. Soldaten in den USA haben ein extremes Schlafdefizit, weil sie weniger schlafen, als ihr Körper eigentlich braucht, damit sie am nächsten Tag wieder fit sind. Sagen wir mal, Soldat X braucht 8 Stunden Schlaf, aber als Soldat X kriegt er immer nur 6. Und das über Monate und Jahre. Das heißt, es fehlen 2 Stunden am Tag über Jahre. Und unter dieser Hypothese hat man dann gesagt, okay, jetzt lass uns mal so 100 Soldaten nehmen, gib denen ein Bett und sagt ihnen, sie müssen 24 Stunden am Tag auf diesem Bett verbringen. Und dann gucken wir mal, wie viel schlafen sie? Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, am vierten Tag und so weiter. Und man hat festgestellt, dass am ersten Tag sie, sagen wir, 14 Stunden geschlafen haben. Am nächsten Tag 13 Stunden und dann irgendwie weniger. Das heißt, sie haben nachgeschlafen und sie haben ein Schlafdefizit wieder ausgeglichen. Und nach 4 bis 5 Wochen war es denn so, dass sie dann nur noch 8 Stunden Schlaf, die übliche mittlere Schlafdauer vom Menschen, im Bett verbracht haben. Das heißt also, es kann sehr lange dauern und es hängt von dem Ausmaß des vorhandenen Schlafdefizits ab. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob man vorschlafen kann, das heißt, jemanden, der immer 8 Stunden am Tag braucht, um fit zu sein, und dann sagt, okay, jetzt schlaf mal länger, weil du irgendwas vorhast oder weil du am nächsten Tag nicht deine 8 Stunden kriegst, dann geht das nicht, weil das Gehirn in Bezug auf Schlaf bei dieser Person gesättigt ist und sie kann nicht mehr schlafen, sie kann nicht dazu schlafen, um irgendwas in der Zukunft auszugleichen.
Das ist interessant, weil das versuchen ja ganz viele Menschen zum Beispiel, wenn die in Urlaub fahren, dass wenn man dann über Nacht fahren muss, dann versuchen ja ganz viele Leute, sich vorher hinzulegen, um quasi sich den Schlaf, den sie in der Nacht dann nicht mehr haben werden, schon vorher zu geben. Das wäre dann umsonst.
Das Problem ist, dass die innere Uhr die mit dem Melatonin funktioniert, dann sagt, hey, wenn der jetzt um 8 ins Bett geht, statt immer um 12 ins Bett gegangen zu sein, dann schläft er nicht ein. Und die Zeit von 8 bis 12, die döst er vielleicht ein bisschen ein paar Mal weg. Und am Ende, auch wenn man wieder 8 Stunden zugrunde legt, sie nur zeitlich verschiebt, sie nicht ihre 8 Stunden kriegen und es dann zu vermehrten Unfällen kommt.
Ah, okay. Wie kann ich denn rausfinden, was meine richtige Schlafzeit ist? Sie haben ja gerade schon angedeutet, da gibt es Unterschiede und 8 Stunden wären nur so eine mittlere Zeit.
Letztendlich ist die Methode, wie man das rauskriegt, dass man schaut, wie wach ist man am Tag, wie funktionsfähig ist man am Tag. Und wenn man seine 8 Stunden schläft und vorausgesetzt, dass man relativ gut einschläft, relativ gut durchschläft und am Tag fit ist, dann ist das die Stundenanzahl, die man braucht. So, wenn man jetzt immer tagsüber müde ist, dann sollte man versuchen, seinen Schlaf auszuweiten, um zu gucken, ob ein Mehr an Schlaf dazu führt, dass man frischer wird. Und wenn dann irgendwann ein Niveau erreicht ist am Tage, wo man sagt, oh, jetzt fühle ich mich gut, dann weiß man, wie viel Schlaf man am Tag braucht. Es gibt eine Phase am Tage, wo es erlaubt ist, müde zu sein. Und das ist die sogenannte Siesta-Zeit. Die Siesta-Zeit wird auch durch unsere innere Uhr gesteuert, die dann sagt, um die Uhrzeit, sagen wir zwischen 13 und 15 Uhr, ist es erlaubt, müde zu sein. Und es kann auch sein, dass wir da schneller einschlafen. Man nennt das die Zone des erlaubten Schlafes am Tage. Ebenso gibt es eine Zone des verbotenen Schlafes am Tage. Und das ist die frühe Abendzeit. Also wenn Sie zwischen 17 und 19 Uhr schnell einschlafen können, dann stimmt etwas mit Ihrer Schlafdauer nicht, die Sie haben. Oder Sie haben vielleicht ein Schlafproblem, eine Schlafstörung. Das ist die Zone des verbotenen Schlafes, wo die innere Uhr Wachheit in den menschlichen Körper sendet. Und wer da schlafen kann, der hat ein Problem.
Hat das auch damit was zu tun, dass wenn man nachmittags sich hinlegt, dass man auch total Matsche ist, wenn man wieder aufwacht? Ist das das?
Das muss nicht unbedingt so sein. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Wenn ich mich nehme und ich lege mich nachmittags hin, weil ich vielleicht zu wenig nachts geschlafen habe, ich wache erfrischt auf. Aber es gibt Menschen, bei denen das nicht so ist. Und insbesondere ist es der Fall, wenn man dann nachmittags zu lange schläft. Ja, man sollte möglichst nicht einen gesamten Schlafzyklus durchgehen. Ein Schlafzyklus dauert 90 Minuten.
Ah, okay.
Beginnt mit Einschlafen, relativ kurzer Leichtschlaf, eine relativ lange Tiefschlafphase am Anfang der Nacht. Und das Ganze wird beendet durch eine Traumschlafphase, die am Anfang der Nacht relativ kurz ist. Aber es sind 90 Minuten. Und diese 90 Minuten wiederholen sich die ganze Nacht. Wobei es so ist, dass bis zum Ende der Nacht hin dann die Traumschlafphase länger wird und man am Ende der Nacht so gut wie keinen Tiefschlaf mehr hat. Das ist die ganz natürliche Struktur des Schlafes. Und man sollte möglichst vermeiden, am Tage einen gesamten Schlafzyklus zu haben. Das bedeutet auch möglichst nicht in REM-Schlaf zu gehen. Deswegen sollte man möglichst nicht 1,5 Stunden schlafen, sondern maximal 45 Minuten, idealerweise auch weniger, was man dann als Powernap bezeichnet.
Dann geht's weiter, okay. Sie haben jetzt schon die verschiedenen Schlafphasen erwähnt. Wofür sind die denn wichtig? Also warum habe ich diesen Tiefschlaf? Warum habe ich so einen Traumschlaf? Warum habe ich dann einen leichten Schlaf?
Im Grunde muss man unterscheiden zwischen zwei Schlafphasen, die den Erholungswert wesentlich ausmachen. Das eine ist Tiefschlaf, was man auch oft bezeichnet als den Schlaf vor Mitternacht. Und dann der REM-Schlaf, der Traumschlaf. Wir wissen zum Beispiel, dass der REM-Schlaf eine ganz entscheidende Rolle im Lernen spielt. Das bedeutet, wenn wir im REM-Schlaf gehen, dann konsolidieren wir Erfahrungen in der Wachheit, Dinge, die wir in der Wachheit gelernt haben. Der Tiefschlaf ist dann eher für körperliche Funktionen, Zellreparatur und solche Dinge verantwortlich. Aber der Traumschlaf sehr wesentlich für Lernen. Deswegen ist es auch so, dass Kinder im Schulalter, wenn die irgendwas lernen sollen, dass die vor dem Schlafen gehen, dann nochmal ihre Vokabeln machen, weil dann im Schlaf, im REM-Schlaf, werden sie dauerhaft gespeichert.
Ach, Wahnsinn. Dann macht meine Tochter das genau richtig. Aber da hätte ich halt auch noch eine Frage zu, weil wir haben jetzt hier zu Hause die Situation, ich bin wirklich so jemand, ich bin, glaube ich, genauso, wie Sie das gerade gesagt haben. Na, wenn das Licht angeht draußen, dann werde ich wach und wenn es dunkel wird, dann werde ich langsam müde. Meine Tochter ist aber abends fit und da kann die unheimlich konzentriert arbeiten. Ich kann das zum Beispiel nicht.
Ja, ja. Da gibt es deutlich unterschiedliche Typen. Es gibt den Morgentyp und es gibt den Abendtyp. Und es ist unheimlich schwierig für einen gewissen Typ, sich an das andere zu gewöhnen. Am Ende des Tages kommt es darauf hinaus, dass man den Schlaf bekommt, den man braucht. Wo er jetzt im 24-Stunden-Zyklus beginnt und endet, das ist einmal genetisch determiniert, bis zum gewissen Grad festgeschrieben im Gehirn. Aber man kann auch es variieren.
Ah, okay.
Ein ganz typisches Beispiel für eine eher ungewollte Variation des Rhythmus ist, wenn man Zeitzonenreisen macht. Wenn man also Jetlag hat. Wenn ich an die Westküste der USA fliege, dann habe ich eine Zeitverschiebung von 9 Stunden. Und sich an diese zu gewöhnen, ist extrem schwierig. Ich komme da an und bin komplett kaputt. Und irgendwann in der Mitte der Nacht bin ich dann hellwach. Und um das zu therapieren, eignet sich Melatonin hervorragend. Also dieses körpereigene Hormon, das der Körper auch bildet, um uns zu signalisieren, jetzt ist es Zeit, schlafen zu gehen. Wenn ich, bevor ich an die Westküste fliege und diese 9 Stunden Zeitverschiebung eingehe, Melatonin morgens um 7 nehme, dann sage ich meinem Gehirn, du, das ist schon 10 Uhr und jetzt musst du müde werden und schläfst du. Das mache ich 3 Tage, bevor ich den Flug antrete und dann die letzte Tablette am Tage des Fluges selbst. Und wenn ich denn dort ankomme, habe ich kein Jetlag mehr. Und wenn ich zurückfliege, mache ich es umgekehrt. Also Sie sehen, diese Phasen spielen eine ganz bedeutende Rolle. Und eine bedeutende Rolle dabei spielt auch das Melatonin. Ein anderer Anwendungsbereich dafür ist in der Schichtarbeit. Ja, weil die Schichtarbeit ist nichts anderes als ein künstlicher Jetlag. Und die dritte Gruppe, bei denen das eine Rolle spielt, sind phasenverschobene Menschen. Das bedeutet vielleicht ihre Tochter. Phasenverschobene Menschen, um diese Diagnose zu stellen, bedeutet, dass die Einschlafzeit irgendwann zwischen 2 und 4 Uhr morgens liegt. Das nennt man Delayed Sleep Phase Syndrome, Syndrom der verzögerten Schlafphase. Das betrifft meist junge Leute, die ein aktives Sozialleben haben, die Party machen wollen und dann erst um 2 Uhr ins Bett gehen und dann auch um 12 aufstehen können, weil sie sich die ganzen Kurse an der Uni so gelegt haben, dass das kein Problem ist. Ja, aber wenn die dann mit der Uni aufhören und dann arbeiten müssen und dann in einer Firma arbeiten, wo sie um 8 Uhr auf der Matte stehen müssen, dann kann es zum Problem werden.
Ah, okay, ja.
Am anderen Ende des Spektrums haben sie die vorverlagerte Schlafphase. Das sind Menschen, die um 8 oder um 7 oder um 6 ins Bett gehen, bis 3 Uhr schlafen und dann hellwach sind und anfangen zu bügeln oder irgendwelche Dinge zu machen. Das betrifft eher ältere Menschen, die viel Zeit haben und vielleicht früh müde werden und dann ihren Rhythmus dahingehend verändern.
Mhm. Oh Gott, das kenne ich auch schon ein bisschen, dass man so alt ja. Bin ich noch gar nicht.
Ja, ja. Das geht mir auch so, ja.
Ja, kommen wir mal zum wichtigen Thema Schlafprobleme. Wenn ich mich so in meinem Bekanntenkreis umhöre, dann kenne ich ganz, ganz viele Leute, die sagen, ich schlafe nicht gut. Warum gibt es so eine fast schon epidemieartige Ausbreitung von Schlafproblemen?
Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten und lässt sich auch sicherlich nicht mit einer Ursache beantworten, sondern das ist multifaktoriell. Und es ist meistens so, dass es sich dabei um die sogenannte Insomnie handelt. Und die Insomnie ist entweder eine Störung, leicht einschlafen zu können. Die normale Einschlafdauer eines normal schlafenden Menschen beträgt 17 Minuten. Alles, was länger ist, ist eine verlängerte Einschlafdauer. Und wenn es länger als 40 Minuten oder eine Stunde dauert, dann haben Sie ein deftiges Einschlafproblem. Und das andere Problem ist die Durchschlaffähigkeit. Sie können auch relativ gut nach 17 Minuten einschlafen, aber dann um 2 Uhr sind Sie wach und drehen sich um von einer Seite auf die andere, können nicht wieder einschlafen. Und wenn Sie nach 30 bis 40 Minuten nicht wieder einschlafen können, dann haben Sie eine Durchschlafstörung. Und das kann isoliert auftreten oder es kann in Kombination mit einer Einschlafstörung auftreten. Und wenn das vorliegt, ist es erforderlich, dass man eine sehr genaue Analyse erhebt, wie es mit dem Schlaf ist, wie die Schlafgewohnheiten sind und ob sie tagsüber zusätzlich auch schlafen oder nicht. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die einen Einfluss darauf haben können, ob man Ein- und Durchschlafprobleme hat und was die Ursachen dafür sein könnten. Ursachen dafür könnten einfach verhaltenstechnische Dinge sein. Ich lege mich um 14 Uhr hin, schlafe 2 Stunden und erwarte dann, dass ich nochmal 8 Stunden schlafe nachts. Das geht nicht. Wenn ich nur 8 Stunden brauche, dann habe ich schon 2 davon abgearbeitet. Deswegen bei der Behandlung der Insomnie spielen Verhaltensänderungen eine ganz entscheidende Rolle und sollten immer die erste Wahl der Behandlung sein. Aber es gibt viele andere Dinge. Es gibt beispielsweise die Einflüsse von bestimmten Medikamenten, die man tagsüber einnimmt. Soziale Aspekte im menschlichen Miteinander, am Arbeitsplatz, Stress, den Stress, den man mit nach Hause nimmt. Schlaf kann nur stattfinden, wenn wir die Fähigkeit haben, uns genügend zu entspannen und uns herunterfahren zu können. Und wer sich nicht herunterfahren kann, weil er oder sie sich mit Problemen dauernd beschäftigt, der wird ein Problem haben.
Wie sieht's mit Geräuschen und Licht aus oder Helligkeit in der Nacht? Wir haben ja viel künstliches Licht, viele Geräusche, gerade als Stadtmenschen.
Ja. Licht ist nicht gut, wissen wir ja, weil Licht hemmt die Ausschüttung von Melatonin. Und wir brauchen das Melatonin, um einschlafen zu können. Also Licht geht gar nicht. Geräusche gehen auch nicht. Wenn Sie Untersuchungen machen bei Menschen, die nahe an einem Flugplatz leben, dann werden Sie sehen, dass Sie da viel, viel mehr Schlafstörungen haben, weil Geräusch bedeutet Aktivierung. Geräusch bedeutet, wir müssen uns damit beschäftigen, damit befassen. Und weil gewisse Zentren im Gehirn, die sich mit Geräuschen und mit Aktivierung befassen, auch mit dem Herz-Kreislauf-System verbunden sind, führt es dann zu einer Verengung der arteriellen Gefäße im Körper. Und wenn das dauerhaft anhält, führt es dazu, dass wir einen hohen Blutdruck entwickeln können, beispielsweise.
Ah, okay. Also Schlafhygiene ist sehr wichtig. Sie hatten ja gestern in unserem Vorgespräch auch bestimmte Unglücke berichtet, die mit Schlafentzug zusammenhängen.
Ja, es ist ja verboten, unter Alkoholeinfluss zu fahren. Genauso sollte es verboten sein, müde zu fahren. Aber da das so schwer messbar ist, gibt es da noch keine Methoden, um herauszubekommen, ob jemand die Fahreignung besitzt bei bestehender Müdigkeit. Beispielsweise ist es auch so, dass bei einer bestimmten Berufsklasse, nämlich den Berufskraftfahrern, die beispielsweise Schlafapnoe haben, sie nur ihre Erlaubnis zum Führen des LKWs wiederbekommen, wenn nachgewiesen ist, dass sie auch wirklich behandelt sind. Weil eben Müdigkeit zu Reaktionsdefiziten führt. Und man hat bei gewissen Katastrophen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, wie beispielsweise die Kernschmelze in Tschernobyl, oder das Sinken des Tankschiffes Exxon Valdez in den 80er Jahren in Alaska, nachgewiesen, dass Schlaf bei der Triggerung dieser katastrophalen Unfälle eine bedeutende Rolle gespielt hat.
Man kommt ja auch nicht aus seinen alltäglichen Strukturen gut raus, ne? Wenn die Leute dann Schlafprobleme haben, aber trotzdem eigentlich ihren normalen Stundentag bewältigen müssen. Das ist ja auch jetzt nicht so, dass ich dann sagen kann, ich habe heute schlecht geschlafen, ich komme nicht zur Arbeit.
Ja.
Vielleicht sollte das auch möglich sein, ich weiß es nicht. Ab wann werden Sie denn tätig? Was sind so Symptomatiken, die ich an mir entdecken kann, wo Sie sagen, da kommen Sie mal lieber vorbei und lassen das nachschauen?
Also wenn der Leidensdruck bei einem Menschen so ist, dass dieser Mensch sagt, ich kann nicht mehr, dann ist der späteste Zeitpunkt, wo man sagt, man sollte mal professionelle Hilfe suchen. Ja? Und der Mensch neigt ja ein bisschen dazu, auch ich, das kenne ich auch von mir, zu warten. Und man wartet noch länger, und man wartet noch länger. Und irgendwann, wenn der Leidensdruck so stark ist, dass man nicht mehr kann, geht man. Aber vielleicht sollte man ein bisschen vorher mal gehen.
Das kenne ich auch. Sie haben ja jetzt schon öfter das Wort Schlafapnoe erwähnt. Wie kann ich denn, also ich kriege es ja selber wahrscheinlich nicht mit, falls ich das hätte, wenn ich schlafe. Was sind Hinweise darauf, dass ich in die Richtung vielleicht mal gucken muss?
Hinweise darauf sind die typischen Symptome, die typischen Zeichen, wenn man eine gesteigerte Müdigkeit am Tage hat. Und man meint, man schläft genauso viel, wie man vorher auch geschlafen hat, aber vorher war man fit tagsüber. Ja, man muss also ausschließen, dass man zu wenig Schlaf bekommt, weil das kann auch Müdigkeit verursachen. Müdigkeit ist ein sehr unspezifisches Symptom und kann auf viele verschiedene Dinge zurückgeführt werden. Aber wenn man sagt, okay, ich schlafe doch mal eine normale, übliche Zeit, die ich früher auch geschlafen habe, aber ich bin jetzt müde, dann kann das eine Ursache sein. Aber was viel interessanter ist, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die eine Schlafapnoe haben, auch eine schwerste Schlafapnoe haben und tagsüber durchaus funktionieren können. Die sind fit. Und gerade da ist es ein großes Problem für die, zum Arzt zu gehen, weil sie haben keine Probleme. Bei diesen Menschen ist es dann meist der Partner, der sagt, du schnarchst so fürchterlich und ich habe beobachtet, dass du nachts nicht mehr atmest, dass es dann dazu kommt, dass man dann doch zum Arzt geht. Was man auch tun sollte. Denn selbst wenn man tagsüber nicht müde ist mit der Schlafapnoe, hat man dennoch ein deutlich erhöhtes Risiko, einen hohen Blutdruck zu entwickeln, einen Schlaganfall zu kriegen, Diabetes zu kriegen oder einen Herzinfarkt zu bekommen. Dieses Risiko ist ungefähr dreimal so hoch wie bei jemandem, der das nicht hat.
Ich wollte sagen, das ist sehr gefährlich, ne?
Ja.
Was kann ich denn persönlich tun? Gibt es so Tricks und Tipps, die meinen persönlichen Schlaf verbessern können?
Wenn man guten Schlaf hat, dann braucht man daran nichts zu verbessern. Die häufigste Schlafstörung ist in der Tat die Insomnie. Also Probleme mit dem Einschlafen und mit dem Durchschlafen. Und da muss man sich dann überlegen, was könnten die Ursachen sein? Die Ursache kann beispielsweise sein, dass man zu viel Stress hat. Dann muss man die Ursache behandeln. Man muss den Stress reduzieren, wie auch immer. Aber man muss die Ursache behandeln. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich nachts wach werde und Wasser lassen muss, und je später ich in der Nacht wach werde, desto schwieriger könnte es sein, da reinzuschlafen.
Weil ich dann schon in diesem Morgenmodus wieder bin.
Nein, Sie sind nicht in dem Morgenmodus, sondern Sie haben einen beträchtlichen Teil Ihres Schlafdefizits der letzten 24 Stunden schon abgearbeitet. Und je mehr Sie davon abgearbeitet haben, desto schwieriger ist es, wieder zu schlafen. Das heißt, wenn Sie um 1 wach werden und sind um 23 Uhr ins Bett gegangen, ist das nicht so ein großes Problem, wie wenn Sie um 4 wach werden, weil bis 4 haben Sie viel mehr Schlafdefizit der vergangenen 24 Stunden abgebaut. Also da geht es dann um die Ursache. Ich muss Wasser lassen. Ja, was ist die Konsequenz? Abends nicht so spät was trinken. Ne? Oder vorm ins Bett gehen, Pipi machen. Oder wie auch immer. Also man kann auch selbst in sich gehen und analysieren, was sind so meine Gewohnheiten und vielleicht da auf dem Level schon Abhilfe schaffen. Was jetzt handfeste Schlafstörungen betrifft, so wird man diese nur indirekt über die Symptome oder die Anzeichen, die man hat, herauskriegen können. Und dafür ist es dann erforderlich, dass man auch zu einem Spezialisten geht, zu einem Schlafmediziner geht, um die Ursachen des schlechten Schlafes, in Anführungsstrichen, herauszukriegen und dann die Ursachen zu behandeln.
Wie läuft so eine Untersuchung ab in Ihrem Labor?
In der Regel ist es so, dass die Patienten so gegen 18 bis 19 Uhr kommen, bespricht mit den Patienten, was ihre Probleme sind, wie ihre Lebensumstände sind und was eventuell Faktoren sein könnten, die zu der Problematik führen. Dann bekommen sie etwas zu essen, wenn sie noch nicht gegessen haben. Und dann werden sie verkabelt. Wobei wir verschiedene Körpersysteme messen, das Gehirn, mit Hirnströmen, um zu sehen, wann schlafen diese Personen, wann sind sie im Tiefschlaf, wann sind sie im Leichtschlaf, wann sind sie im REM-Schlaf. Wir messen den Blutdruck während der Nacht, wir messen die Herzfrequenz während der Nacht, wir messen das EKG während der Nacht. Dann messen wir Bewegungen während der Nacht, weil es gibt periodische Beinbewegungen, die zu Durchschlafstörungen führen können beispielsweise. Und wir messen Muskelspannungen am Körper. Alles Dinge, die dafür notwendig sind, um zu beurteilen, was eventuell die Ursachen für eine Störung des Schlafes sein könnten. Dann machen wir bei Patienten, die das erste Mal zu uns kommen, eine objektive Messung der Müdigkeit am Tage. Wenn ein Patient beispielsweise kommt und sagt, ich bin so total müde am Tag, dann machen wir einen Test, um zu gucken, ob das auch wirklich messbar nachvollziehbar ist. Hier bitten die Patienten zu unterschiedlichen Zeiten am Morgen und im weiteren Verlauf des Tages, sich wieder hinzulegen ins Bett, dunkeln ab und dann sollen sie so schnell einschlafen, wie sie können. Dann nimmt man die Einschlafdauer aus diesen verschiedenen Tests, summiert sie und teilt sie dann durch die Anzahl der Tests, bekommt also einen Mittelwert über die Einschlafdauer am Tage, und zwar die biologische Einschlafdauer, nicht das, was der Patient über sich selbst sagt, ich bin müde. Und wenn die mittlere Einschlafdauer am Tage unter 17 Minuten liegt, dann ist das nicht normal. Wenn sie unter 5 Minuten sind, haben sie ein krasses Problem.
Okay, warum? Ist das nicht gut, wenn ich schnell einschlafen kann?
Nein, aber nicht zu vier verschiedenen Zeitpunkten am Tage.
Ach so, ja, okay.
Wenn ich im Mittel nach 5 Minuten einschlafe, das bedeutet, ich schlafe um 9 Uhr um 5 ein, ich schlafe um 11 Uhr nach 5 Minuten ein, schlafe um 13 Uhr.
Jetzt habe ich es verstanden.
Ja, 5 plus 5 plus 5 geteilt durch 4 ist 5. Das ist extremste Müdigkeit.
Ja. Ja, okay.
Und hinzu kommt es, und das ist auch ein diagnostischer Parameter, Wenn Sie einen Test 20 Minuten machen am Tag oder meinetwegen auch am 40 Minuten, dann liegen Sie unter der 90 Minuten Zeit eines normalen Schlafzykluses, wo normalerweise REM-Schlaf auftreten würde. Und wenn Sie in den 20 Minuten REM-Schlaf haben, dann ist das ein sehr pathologisches Zeichen, ein sehr krankhaftes Zeichen, was dann häufig auf eine besondere Schlafstörung, nämlich die als Narkolepsie bezeichnet, hindeuten kann.
Das sind die Menschen, die dann plötzlich einschlafen können, während sie Auto fahren oder irgendwas Wichtiges
machen. Schlafattacken.
Ja, okay.
Ja.
Weil wir immer von diesen 90 Minuten eine Schlafphase sprechen. Ist es normal, dass man kurz aufwacht, sich wieder umdreht und dann weiter schläft? Oder sollte man in einer durchgeschlafenen Nacht gar keine Wachphasen haben?
Man wird sehr häufig während der Nacht wach. Es gibt Untersuchungen darüber, dass wir mindestens 40 bis 50 Mal die Körperlage wechseln und schlafen. Wenn wir uns auf den Rücken legen, am nächsten Morgen auf dem Rücken wieder aufstehen würden, dann hätten wir ziemliche Rückenschmerzen, das kann ich Ihnen sagen. Aber unabhängig davon gibt es viele Phasen während der Nacht, wo wir kurz wach werden. Aber an diese Phasen werden wir uns nur erinnern, wenn sie länger als 2 Minuten sind.
Ja.
Das bedeutet, dass ein kurzes Wachwerden vergesellschaftet ist mit etwas, was wir als retrograde Amnesie bezeichnen. Wir können uns daran nicht erinnern.
Das ist also jetzt die Entwarnung für alle, die einen Schlaftracker benutzen und dann immer sehen, okay, da war ich kurz wach, da war ich kurz wach, da war ich kurz wach.
Genau, ja.
Super. Und was sagen Sie zu diesen klassischen Tipps, die das Schlafen fördern sollen? Die Milch mit Honig am Abend, das Schäfchen zählen. Die habe ich auch gesehen, dass Sie mit dem WDR letztens so einen kleinen Test gemacht haben über schwere Decken.
Ja. Das, was Sie eingangs gesagt haben mit dem Schäfchen zählen, ist noch was anderes als die schweren Decken. Die schweren Decken, das ist schon interessant. Ich habe auch zuerst gedacht, oh je, oh wei, oh wei. Ja, wieder so ein Hokuspokus. Aber dem ist nicht so. Es gibt wirklich wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass die schweren Decken schon einen Effekt haben können. Und zwar über Rezeptoren an der Haut, die dann aktiviert werden und zu einer gewissen Ruhe führen. Es ist nicht die schwere Decke, aber es ist der Effekt, den es hat.
Ah, okay.
Was die Milch und den Honig und so betrifft, glaube nicht, dass es da wissenschaftliche Untersuchungen drüber gibt. Ich glaube aber, dass sie durchaus hilfreich sein können bei Menschen, die das machen und es ihnen hilft. Die sollten das auch weitermachen.
Wenn man das quasi so als Ritual benutzt und sich dann sagt, okay, ich habe immer meine Milch mit Honig und dann danach gehe ich schlafen. Wahrscheinlich gewöhnt man sich dann auch daran und dann geht wahrscheinlich dieser Mechanismus vorher schon ein bisschen los, könnte ich mir vorstellen.
Ritual ist das Stichwort, ja.
Ja, und bei den schweren Decken muss ich auch gleich an so Babys denken, die so gepuckt werden.
Ja.
Okay.
Ja.
Sehr interessant. Eine letzte Frage habe ich noch. Es gibt ja dieses Phänomen, man nennt das so den Schlafzug verpassen. Man ist müde, kommt aber noch nicht dazu, sich hinzulegen und dann fährt der Körper wieder hoch und danach kann man dann erstmal nicht mehr schlafen.
Ja, ich kenne das Phänomen auch aus eigener Anschauung. Man sagt auch im wissenschaftlichen Gebrauch Sleep Window. Das ist das Zeitfenster, wo das Runterfahren stattfindet, vielleicht schon stattgefunden hat und dann man irgendeinen Punkt überschritten hat und dann wieder aktiviert wird. Das kommt bestimmt relativ häufig vor. Ich denke, man muss im Laufe der Zeit in sich selbst reinhorchen und sehen, was man unternehmen kann, um dieses Schlaffenster auch zu packen und es zu nutzen.
Also es ist auch viel mit Achtsamkeit zu tun, dass ich dann gut schlafen kann und mit Selbstbeobachtung, ne?
Ja, und in sich hineinhören.
Ja, verstehe ich. Ja, ich wäre mit meinen Fragen durch. Fehlt Ihnen noch was Wichtiges?
Nein, ich denke, Sie haben wirklich, wirklich die wichtigsten Aspekte rund um den Schlaf angesprochen. Und ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit gehabt habe, das mit Ihnen zu besprechen.
Dankeschön. Ganz spannend. Da steckt viel, viel mehr dahinter, hinter dem Thema Schlaf, als man erst vermutet, finde ich.
Ja,
das
stimmt.
Das ist wirklich toll.
Ja, stimmt. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass ich Jahrzehnte begeistert und immer noch begeistert bin.
Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag und einen gesunden Schlaf, auch heute Nacht, Herr Stoß.
Gut, Frau Hofmann, dann danke ich Ihnen nochmal und schlafen Sie gut.
Und damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr Informationen haben wollen oder Dr. Stoß kontaktieren möchten, geht das über www.somnolab.de. Ansonsten bleibt mir nur, Ihnen für später ebenfalls eine gute Nacht zu wünschen. Und nicht vergessen, bleiben Sie bewusst.